Seltene Spinnen und vergessene Schriften. Die modernen Wissenschaften und Imperien wurden angetrieben von dem nagenden Gefühl, dass hinter dem Horizont vielleicht irgendetwas Wichtiges auf sie warten könnte. Etwas, das man erforschen und beherrschen musste. Doch die Verbindung zwischen Wissenschaft und Imperium ging noch weiter. Denn nicht nur der Antrieb war derselbe, auch die Praxis der Imperialisten und Wissenschaftler war eng miteinander verknüpft. Für die meisten Europäer war der Aufbau eines Imperiums ein wissenschaftliches Projekt und der Aufbau einer wissenschaftlichen Disziplin war umgekehrt ein imperiales Projekt. Als die Muslime Indien eroberten, brachten sie keine Archäologen, Geologen und Zoologen zur systematischen Erforschung der indischen Geschichte, Gesteinsformation und Fauna mit. Als die Engländer Indien eroberten, hatten sie all diese Wissenschaftler im Gepäck. Am 10. April 1802 begann The Great Survey of India, die große trigonometrische Vermessung des Subkontinents, die 60 Jahre dauern sollte. Unterstützt durch Zehntausende indische Arbeiter, Gelehrte und Führer, kartografierten die Briten ganz Indien, markierten Grenzen, maßen Entfernungen und berechneten erstmals die exakte Höhe des Mount Everest und anderer Gipfel des Himalaya. Die Briten erforschten natürlich die militärischen Ressourcen der indischen Provinzen und ihre Rohstoffquellen, aber daneben sammelten sie auch Informationen über seltene Spinnen, katalogisierten bunte Schmetterlinge, suchten nach den Ursprüngen ausgestorbener Sprachen und gruben vergessene Ruinen aus. Ein Beispiel für diesen Eifer ist die Erforschung eines antiken Hügels namens Mohenjo-Daro. Unter diesem Hügel verbarg sich eine der wichtigsten Städte der Indus-Kultur, die im 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung entstanden sein muss und um 1900 vor unserer Zeitrechnung zerstört wurde. Vor Ankunft der Briten hatte sich kein indischer Herrscher, die Maurya und Gupta genauso wenig wie die Sultane von Delhi oder die Großmogulen, für diese Ruinen interessiert. Im Jahr 1922 stieß ein Team von britischen Archäologen auf die Stätte, führte Grabungen durch und präsentierte der erstaunten Weltöffentlichkeit die Ursprünge der indischen Zivilisation, an die sich kein Inder erinnerte. Ein weiteres Beispiel für die wissenschaftliche Neugierde der Briten ist die Entschlüsselung der Keilschrift. Nachdem sie im Nahen Osten fast drei Jahrtausende lang die wichtigste Schrift gewesen war, wurde sie allmählich durch andere ersetzt und verschwand zu Beginn des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung. Während der folgenden 2000 Jahre begegneten die Bewohner der Region zwar immer wieder Keilschrifttexten auf Gebäuden, Stelen, antiken Ruinen und Tonscherben, doch sie konnten diese sonderbaren Haken und Kratzer nicht lesen, und nach allem, was wir heute wissen, unternahmen sie auch keinen Versuch. Das europäische Interesse an der Keilschrift wurde im Jahr 1618 geweckt, als der spanische Botschafter in Persien einen Ausflug zu den Ruinen der antiken Stadt Persepolis unternahm und Inschriften sah, die niemand lesen konnte. Die Nachricht von dieser unbekannten Schrift machte unter europäischen Gelehrten die Runde und weckte ihre Neugierde. Im Jahr 1657 veröffentlichten europäische Forscher die erste Kopie einer Inschrift aus Persepolis. Weitere Abschriften folgten und zwei Jahrhunderte lang versuchten europäische Wissenschaftler erfolglos, die Texte zu entziffern. In den 1830er Jahren wurde ein britischer Offizier namens Henry Rawlinson nach Persien entsandt, um dem Schah beim Aufbau einer Armee nach europäischem Vorbild behilflich zu sein. In seiner Freizeit reiste Rawlinson durchs Land und wurde von Bergführern zu einer 15 Meter hohen und 25 Meter breiten Inschrift auf einer Felswand im Zagros-Gebirge geführt. Der Behistun-Inschrift. Der Text, den König Darius I. rund 500 vor unserer Zeitrechnung hoch in den Fels hatte meißeln lassen, war in drei Sprachen verfasst: Altpersisch, Elamisch und Babylonisch. Die Einheimischen kannten das Monument natürlich. Doch keiner konnte den Text lesen und sie interessierten sich auch nicht dafür. Doch Rawlinsons wissenschaftliche Neugier war geweckt. Er war überzeugt, dass die Inschrift eine Tür zu einer alten und vergessenen Welt war. Wenn sich diese Inschrift entziffern ließ, konnten auch die zahlreichen Inschriften und Texte, die damals im Nahen Osten entdeckt wurden, zum Sprechen gebracht werden. In den nächsten 10 Jahren ging Rawlinson seinem neuen Hobby nach, die Abschrift der Behistun-Inschrift. Er setzte sein Leben aufs Spiel, als er in schwindelerregender Höhe die sonderbaren Zeichen kopierte. Außerdem heuerte er Helfer aus der Gegend an, vor allem einen kurdischen Jungen, der in die unzugänglichsten Teile der Wand kletterte und den oberen Teil der Inschrift kopierte. Im Jahr 1847 hatte er das Projekt abgeschlossen und schickte triumphierend die vollständige Abschrift nach Europa. Doch Rawlinson ruhte sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Zwischen seinen verschiedenen militärischen und politischen Missionen verbrachte er ungezählte Stunden mit der Suche nach dem Schlüssel, mit dem er die Tür zu dieser geheimnisvollen Kultur öffnen konnte. Nachdem er verschiedenste Methoden angewandt und die verschiedensten Kniffe versucht hatte, gelang es ihm schließlich. Zunächst entzifferte er den altpersischen Text der Inschrift. Das war der einfachste, denn Altpersisch unterschied sich nicht allzu sehr vom modernen Persisch, das Rawlinson beherrschte. Nachdem er den altpersischen Teil geknackt hatte, machte er sich daran, auch den elamischen und babylonischen Texten ihr Geheimnis zu entreißen. Die große Tür öffnete sich und heraus strömte ein jahrtausendealtes, aber sehr lebendiges Stimmengewirr, das Gewusel der sumerischen Märkte, die Prahlereien assyrischer Könige und das Gezänk babylonischer Bürokraten.